Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Immer schneller, so hat man den Eindruck, sind wir Menschen in unserer Zeit auf 180. Wir empören wir regen uns auf und besonders fix und wirkungsvoll geht das in und mit den sozialen Medien. Auch darüber schreiben Sabah Nur Shima und Meron Mendel in ihrem neuen Buch, das morgen erscheint, Die Empörungsfalle, wie wir wieder streiten lernen. Die beiden sind auch deshalb bekannt, weil sie ein eher seltenes, prominentes Ehepaar sind. Sie ist Muslima, er Jude. Meron Mendel, geboren in Tel Aviv, ist Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, wo Sabah Nur Shima zur Welt gekommen ist. Sie arbeitet als Politologin. Beide haben publizistisch die gesellschaftliche Polarisierung immer wieder thematisiert. Und ich freue mich jetzt, dass Sie beide Zeit für uns haben im Deutschlandfunk Kultur. Einen schönen guten Morgen nach Frankfurt, Frau Schema und Herr Mendel.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Hallo, guten Morgen.
Sie schildern am Anfang, wie Sie beide auf einem größeren Fest mit einer Frau ins Gespräch gekommen sind, die Sie ausgesprochen nett und angenehm fanden. Und am nächsten Tag hatten Sie auf Instagram geschaut bei ihr und gemerkt, dass sie dort ungeheuer polemisch und polarisierend agiert, andere Meinungen radikal ablehnt, Aussagen von anderen bewusst verdreht, manipuliert. Was haben Sie da gedacht? Waren Sie erschrocken?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben diese Episode deshalb gleich zu Beginn in dem Buch eingebaut, weil sie vieles über die Art und Weise aussagt, wie wir miteinander kommunizieren, was in den sozialen Medien passiert. Ja, also diese Person, der wir live begegnet sind, war so total nett. Wir haben uns super gut verstanden. Und äußerlich sah sie auch genauso aus wie auf ihrem Instagram-Profil, aber sie kommunizierte ganz, ganz anders, ne? Und viel aggressiver und sehr viel empörter auf alles. Und das ist diese Hyperreaktivität, könnte man sagen, die soziale Medien auch hervorrufen, auf alles zu reagieren. Und je empörter und je aggressiver ich auftrete, desto mehr und besser werde ich belohnt mit Likes und Followern und so weiter.
Warum sind denn aber Menschen online so enthemmt, privat, aber vielleicht ganz sympathisch und freundlich? Wie haben Sie sich das selbst erklärt?
Wir haben eine ganz andere Rahmenbedingungen, denn was die sozialen Medien bestimmen, sind keine Menschen, das sind Algorithmen. Und diese Algorithmen genau das fördern. Sie wollen, also letztendlich geht es um Profit. Die großen Unternehmen wollen, dass wir so viel Zeit wie möglich da verbringen, am besten den ganzen Tag und Nacht. Und die haben entdeckt, dass mit Empörung werden wir mit Emotionen insgesamt, bleiben wir einfach länger dort. Und das wird von den Algorithmen dann gepusht. Und im Umkehrschluss dann für diejenigen, der mehr Follower, mehr Likes, mehr Shares sucht, dann gerade diese Sprache wird belohnt. Und auf der anderen Seite, Differenzierung wird bestraft. Wenn es länger, wenn es nicht eindeutig, wenn es zum Nachdenken anregt, dann verschwindet es ganz, ganz schnell.
Wir möchten herausfinden, welche Vorstellungen und Ideologien eine derartige Empörungskultur im öffentlichen Raum legitimieren, begünstigen und anfeuern. Wie sind Sie da vorgegangen? Es ist ja doch ein ganz schönes Programm.
Ja, wir haben uns sehr viel darauf bezogen, was wir in den letzten 2, 4 Jahren insgesamt jetzt auch schon erlebt haben. Wir sind wirklich quer durch Deutschland unterwegs gewesen, insbesondere nach dem 7. Oktober 23. Sie haben uns ja auch eingeführt als jüdisch-muslimisches Paar. Das haben wir häufig auch sozusagen zugespiegelt bekommen. Wir möchten euch gerne einladen und über diese hochpolarisierte Debatte Israel-Palästina sprechen. Das haben wir dann auch oft gemacht. Wir haben sozusagen wirklich super interessante Diskussionen, Kontroversen geführt, aber irgendwann dann auch festgestellt, dass wenn es um das Thema Polarisierung geht, dann geht es gar nicht mehr nur um diesen einen Konflikt, sondern viele andere Themen, die Gender-Debatte, Migration, Islam und so weiter und so fort. Es gibt so viele, die eben auch zu hitzigen Debatten führen. Nicht nur in Social Media, sondern eben auch im direkten Miteinander. Der Unterschied ist natürlich, dass so wie in den sozialen Medien miteinander agiert wird, wir das auch auf einer Straße nicht machen. Wir reagieren nicht immer auf alles. Wir sprechen nicht jeden an und wir werden auch nicht auf diese Art und Weise abwerten, was wir in den Kommentarspalten lesen. Das wird man sozusagen face-to-face viel weniger erleben. Na, und diese Gespräche, die wir dort erlebt haben und auch Auseinandersetzungen und auch Konflikte, die wir ausgetragen haben mit unterschiedlichsten Leuten an Hochschulen, Kunst- und Kultureinrichtungen, in Theater, Museen, wo auch immer, die haben wir dann praktisch, die beschreiben wir nicht nur, sondern analysieren sie insgesamt im Lichte einer ja, Streit- und Debattenkultur, wo wir eigentlich verlernt haben, mit unterschiedlichen Positionen und uns auseinanderzusetzen, Differenzierung auszuhalten und nicht immer, das ist das Entscheidende und das und uns auch das Allerwichtigste, den anderen, der nicht meiner Meinung ist, den moralisch zu delegitimieren.
Sie schreiben am Anfang gleich von einer Supersensibilisierung der Gesellschaft. Was meinen Sie damit?
Wir haben eigentlich zwei Aussagen, die erstmal widersprüchlich klingen. Also einerseits wird beklagt, dass man nicht mehr sagen darf. Auf der anderen Seite wird genauso beklagt, dass die Grenzen der Sagbar werden immer verschoben, dass alles absolut salonfähig wurde. Und in dieses Spannungsfeld, also diese zwei Wahrnehmungen, die erstmal widersprüchlich klingen, haben wir festgestellt, dass in öffentlichen Raum so oft eine Art von Supersensibilisierung stattfindet, beispielsweise mit Warnungen, Triggerwarnungen, keine bestimmten Begriffe zu nutzen oder dass man beauftragt, ein sogenanntes Awareness-Team, das aufzupassen, dass niemand eine Sprache benutzt, die nicht gewünscht ist. Und genau in diese, also gewünschte Versuch dann, sensibel zueinander zu sein, geht was verloren. Und das ist die Mündlichkeit, das Vertrauen, dass derjenige, die mit mir im Gespräch kommen will, nicht böse meint, sondern erstmal diese Glauben zu schenken, wir wollen den Raum öffnen. Und das haben wir genau da getan in unserer Veranstaltung. Mhm. Wir haben gesagt, alles ist sagbar. Und erstaunlicherweise sind die Veranstaltungen nicht explodiert und nicht in Eklat mundeten, sondern im Gegenteil, in eine sehr offene Art des Gesprächs. Mhm. Und gerade diese praktische Erfahrung war entscheidend, um dieses Buch zu schreiben.
Das reicht ja wirklich stark in diese Debatte um Cancel Culture hinein, wobei es ja viele gibt, die mittlerweile bestreiten, dass es das überhaupt gibt. Für Sie sind praktisch diese Sprachregelungen oder diese Awareness symbolische Vorschriften eigentlich, um sich so als Gutmensch moralisch zu inszenieren innerhalb der eigenen Gruppe. Das ist eigentlich schon ganz schön scharf formuliert in Ihrem Buch, bis hin zu sektenhaften Momenten, sagen Sie. Haben da bei den Veranstaltungen, die Sie besucht haben, haben da die Menschen nicht Anstoß genommen?
Immer wieder mal. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Genau, also diese Vorstellung von, ich gehe jetzt in eine Dialogveranstaltung und alle müssen einer Meinung sein, das ist ja dann eigentlich keine ernsthafte Auseinandersetzung. Mhm. Oder das ist kein Dialog. Also dann bleibe ich eigentlich in meinem Safe Space, in meiner Bubble. Das kann man ja gerne machen. Das sind wir alle auch, wenn wir mit Familie und Freunde unterwegs sind und so weiter. Ne? Das ist in Ordnung. Aber es ist ja etwas passiert. Es ist etwas verloren gegangen. Und diese Diagnose eben, dass viele das Gefühl haben, nichts sagen zu können, nicht zu dürfen und so weiter. Und dass wir gerade auch uns in einer ganz bestimmten politischen Situation befinden, in der eben die AfD, ja, die sozusagen auch immer wieder davon klagt, Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, man dürfe nicht mehr alles sagen und so weiter. Wir schon wirklich alle, wirklich alle sich darüber Gedanken machen müssen, egal welcher Partei, links, Mitte, was ist eigentlich schiefgegangen in den letzten Jahren? Und da ist einiges schiefgelaufen. Mhm. Und wenn wir eben über Supersensibilisierung sprechen, dann geht es schon ein Stück weit auch darum, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Was haben wir irgendwie mit dieser Sensibilisierung für Diskriminierung, die ja, würde ich sagen, das vorletzte Jahrzehnt und das letzte sehr stark ausgemacht haben. Ne? Viel im Thema Antidiskriminierung und wir haben viel dazu gelernt, was es bedeutet für Betroffene von Rassismus, Antisemitismus und so weiter, sofort betroffen zu sein. Die Frage ist aber, was heißt es für politische Maßnahmen? Also was heißt es für öffentliche Räume? Heißt es dann irgendwie, dass es geschlossene Räume geben sollte in Museen, in Theatern? Wir hatten jetzt letztens diese Diskussion um ein Schwimmbad, um eine Volksbad-Diskussion in Berlin für bestimmte marginalisierte Gruppen. Ist das sozusagen die Antwort auf Diskriminierung? Natürlich nicht. Ja. Also wenn wir Diskriminierung bekämpfen, dann heißt es, wir müssen Möglichkeiten finden, gesamtgesellschaftliche Räume zu finden. Gerade die braucht es dann umso mehr, um zu lernen und zu verlernen und nicht zu sagen, wir schotten uns jetzt ab, wir segregieren uns jetzt mit guter Absicht, ja, damit sozusagen Diskriminierung weniger wird. Aber das Gegenteil wird ja dadurch bewirkt. Wir sozusagen, es entstehen viel mehr Bubbles, Filterblasen und so weiter, die soziale Medien sowieso sozusagen verstärken, aber dann auch in die Realität sozusagen dann auftauchen.
Am Ende erwähnen Sie ein Beispiel, wie Linke unfreiwillig das Geschäft der Rechten besorgen, indem sie auch solche Empörung aufbauschen, wie im Fall dieses ominösen Geheimtreffens in Potsdam, bei dem von der AfD über Remigration gesprochen werden sein soll. Was haben Sie da beobachtet?
Wir haben beobachtet erstmal, wie die rechte, linke Methoden nutzen. Und wir sehen aber auch, dass die Linke auch rechte Methoden nutzen. Nämlich, wenn man auf die schlägt oder nutzt Methoden, die erst in der Boulevardpresse bekannt sind, der Skandalisierung, das hat kurzfristig den Vorteil, das kann auch mobilisieren. Wir haben das mit dieser Enthüllung über das Geheimtreffen in Potsdam. Aber wenn dann später dann bekannt wird, dass einige von diesen Skandalisierungsmethoden nicht auf sehr, sehr stabile Faktenbasis dann ruhen, dann letztendlich und langfristig dann erodiert das Glaubwürdigkeit. Mhm. Und das ist gerade dieses Vertrauen. Wenn wir dieses Vertrauen verlieren, das bereitet den Boden gerade für die Rechtsextremismen und letztendlich auch für den starken Aufstieg der AfD.
Empört euch oder besser nicht, so überschreiben Sie dieses Kapitel. Sollen wir uns also weniger aufheizen lassen, die Dinge ruhiger angehen? Ja, wie gelingt es Ihnen beiden?
Ja, Empörung. Also mit der Empörungsfalle wollen wir vor allem nicht sagen, dass man sich aufhören soll zu beteiligen oder sich zu ärgern oder sich auch mal zu empören. Darum geht es natürlich nicht. Es geht vor allem um die Frage, wohin mit dieser Kraft, wohin mit dieser Energie. Wenn es oberflächlich bleibt, wenn wir sozusagen eigentlich uns nur gegenseitig damit bestärken, in unseren bestimmten Komfortzonen auf Social Media eigentlich nur Likes damit wollen, dann sind das Fallen, die sozusagen eigentlich eine Polarisierung und eine Emotionalisierung vorantreiben. Und sozusagen gegen jegliche Form des Miteinanders eigentlich sind. Also diese sozusagen, es sind einfach Muster, die uns aufgefallen sind in einer Streit- und Debattenkultur. Deshalb empört euch, aber auf eine konstruktive Art, so könnte man es auch sagen.
Und vielleicht nicht so oft, sondern wir haben auch beobachtet, wie diese Dauerempörung letztendlich genau die positive oder konstruktive Kraft der Empörung auch widersetzt. Wenn wir ständig empört sind, wenn es der Normalzustand ist, dann letztendlich hat Empörung überhaupt keine Wirkung.
Die Empörungsfalle, wie wir wieder streiten lernen. Das neue Buch von Sabah Nurcima und Meron Mendel, jetzt bei Kiepenheuer & Witsch veröffentlicht. 224 Seiten, kosten 23 Euro. Ab morgen ist es im Handel. Besten Dank Ihnen, Frau Cima und Herr Mendel, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Gerne.
Alles Gute nach Frankfurt. Tschüss.
Tschüss. Ja.